Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Jan Kalbitzer, Psychiater, der die Folgen des Internets an der Berliner Charité erforscht. Sie haben außerdem das Zentrum für Internet und seelische Gesundheit gegründet mit Standorten in Tübingen und Münster und sind uns jetzt zugeschaltet über ein Studio in Berlin. Schönen guten Tag erstmal.
Guten Tag, Frau Köster.
Erstmal müssen wir über Ihre Gesundheit sprechen, denn Sie mussten uns vor einer Weile absagen, da waren Sie krank. Wie geht's Ihnen denn jetzt?
Es geht mir ausgezeichnet, das Wetter ist gut und es könnte nicht besser sein.
Das heißt, an Ihrer Krankheit war aber nicht das Internet schuld?
Nein, um ehrlich zu sein, die Kita. Man weiß ja vorher nicht, was da auf einen zukommt, aber dann erwarten einen zahllose Erkältungen. Ich glaube, die Kita ist fast so ein ähnlicher Ort wie das Internet. Man hat viele neue soziale Kontakte, aber auch Dinge und Herausforderungen, die man vorher nicht erwartet hat.
Ja, und ganz besonders viele Viren, die sich da dann eben auch tummeln, ne?
Ganz genau.
Sie haben aber eben auch selbst negative Erfahrungen im Internet machen müssen. Sie haben nämlich einen Shitstorm erlebt. Welche prägende Erfahrungen haben Sie da mitgenommen?
Das Wichtigste für mich war die Erkenntnis, dass es unheimlich gut ist, Zugeständnisse zu machen und Fehler einzuräumen. Ich beobachte ja viele solcher Shit-Stürme, will ich mal sagen, in den sozialen Medien. Das hat jetzt auch ein bisschen abgeflacht, weil man das Phänomen mittlerweile kennt. Aber bei mir war es damals ganz wichtig, dass ich gesagt habe, Leute, passt auf, es kann gut sein, dass ihr recht habt mit dem, was ihr an mir kritisiert. Ich bin da unerfahren und ich will das gerne besser verstehen. Und für mich war das eine unheimlich wichtige Erfahrung, weil es war ja so, wir haben eine Studie veröffentlicht darüber, ob Twitter dazu beitragen kann, dass man psychotisch werden kann, weil man die Nachrichten missversteht. Und dann haben viele Leute auf Twitter gesagt, der Kalbitzer spinnt doch. So einfach kann man sich das doch nicht machen. Und ich habe dann mit denen länger diskutiert. Und das habe ich getan, bevor dann die internationalen Medien kamen. Das heißt, ich war vorbereitet und wusste, wie ich sowas besser formulieren kann, damit es in der Öffentlichkeit nicht falsch verstanden wird, weil wir uns offenbar missverständlich ausgedrückt hatten. Das war sehr hilfreich. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn man das annehmen kann, was an Kritik kommt, das hängt natürlich davon ab, wie verletzend sowas ist. Aber auch in meinem Fall war das ganz schön heftig. Wenn man das annehmen kann, dann kann man da viel mitnehmen und viel lernen. Und dann geht das auch meistens wieder vorbei.
Das spricht aber jetzt natürlich auch die Erfahrung eines Psychologen und Psychotherapeuten heraus, auch wirklich Reflexionsvermögen mitzubringen. Ich unterstelle das jetzt mal nicht jedem Internetnutzer und auch zum Beispiel, wenn Cybermobbing passiert, da geht man doch erstmal ganz anders damit um, oder? Es gibt bestimmt Verlaufsmuster.
Genau, also bei mir, das war sicher kein Cybermobbing. Das war ein Shitstorm, das war auch kein besonders schlimmer Shitstorm, bis auf ein, zwei Tiefpunkte. Es gibt ja diese Regel, dass in einer langen Internetdiskussion die Wahrscheinlichkeit immer weiter steigt, dass ein Teilnehmer einen anderen Teilnehmer mit einem Nazi oder Hitler vergleicht. Und das kam bei mir auch irgendwann. Ich wurde dann so mit Dr. Mengele und diesen Ärzten verglichen. Das war relativ schlimm, weil das auch eine große Community war, die da mitdiskutiert hat zum Teil. Das war ein Tiefpunkt, aber danach wurde es auch wieder besser. Und ein Freund hat zu mir gesagt damals, Community takes care of itself. Die Gemeinschaft reguliert sich auch irgendwann, wenn das zu hart wird. Und das war bei mir auch der Fall. Es gibt aber auch Situationen, da ist das nicht der Fall. Gerade bei Cybermobbing ist es so, dass da teilweise eine Person ganz schwer beleidigt und auch psychisch zerstört werden kann. So war das bei mir natürlich nicht. Und andererseits ist es auch so, dass Menschen, die Cybermobbing erleben, oft auch jünger sind und sich auch nicht so gut, wie Sie auch schon sagen, wie ich dann vielleicht zur Wehr setzen kann oder auch damit auseinandersetzen kann. Und man muss auch sagen, ich war auch jemand, der nicht mit dem Internet aufgewachsen ist. Für mich hat das eine andere Bedeutung gehabt. Ich habe dann irgendwann einfach den Stecker rausgezogen und dann war ich entspannter. Ich glaube, die meisten Menschen, für die Internet natürlicher ist als für mich, die hätten das nicht so einfach gekonnt.
Sie haben über digitale Paranoia geschrieben. Wie sieht für Sie denn digitale Paranoia aus?
Digitale Paranoia bedeutet für mich, dass wir eine neue technische Entwicklung haben, die Vorteile und Nachteile bietet und manche Menschen sich da in eine Angst reinsteigern, die irrational ist, die übermäßig ist und dadurch uns Chancen nehmen. Ich will das nicht ganz schlecht machen. Ich habe vor einer Weile eine Lesung gehabt in Tübingen. Da waren ganz viele Manfred Spitzer-Fans. Und Manfred Spitzer wird immer so ein bisschen als mein Gegenspieler wahrgenommen oder ich als seiner. Das finde ich gar nicht so. Ich finde, dass er dadurch, dass er das sehr pointiert und auch manchmal aggressiv in die Debatte gebracht hat, die Diskussion auch eröffnet hat über das Internet und über die Folgen des Internets. Ich finde nur, dass man sich der Verantwortung des weißen Kittels noch bewusster werden muss. Wenn man sich als Arzt hinstellt und sagt, das Internet macht uns krank, dann nehmen sehr viele Menschen das sehr ernst und so einfach ist es eben nicht. Ich glaube, wenn man viel Autorität hat durch den Status, den man in der Gesellschaft hat, dann muss man auch sich der Verantwortung bewusst sein, nicht das zu undifferenziert weitergeben zu können, sondern auch zu sagen, es hat Vor- und Nachteile und wie wir es gestalten, hängt letztendlich auch von ein bisschen von von uns ab.
Ja, wo Sie gerade Manfred Spitzer erwähnen, wir haben neulich auch eine Sendung mit ihm gemacht in Ulm, wo er eben auch Hirnforscher ist. Wie Sie sagen, er ist ja ein erklärter Gegner von Handys bei Kindern und Jugendlichen. Und er sagte da zum Beispiel über einen Versuch, bei dem Jugendliche aufs Handy verzichtet haben. Können wir gerade noch mal eben anonym reinhören?
Den Guten, bei denen ändert sich gar nichts. Da hat es also vorher auch nicht geschadet. Ja? Und je schwächer die Schüler sind, desto mehr hat es ihnen geschadet und desto besser werden sie. Das ist deswegen so wichtig, weil viele Politiker heute ja sagen, ja, wir brauchen, oder das können Sie auch bei Bitkom nachlesen, wir brauchen jetzt vor allem die Digitalisierung der Kinder der Hartz-IV-Empfänger. Ja, das ist Wunschdenken, denn wenn man mal guckt, was dann wirklich passieren würde, und das weiß man, ja, dann werden die noch schlechter.
Sind Sie denn der Meinung, die Manfred Spitzer da gerade genannt hat? Unterschreiben Sie das?
Nein, ich glaube, dass es nichts bringt, den Kindern und Jugendlichen das möglichst lange zu verbieten und sie dann irgendwann drauf loszulassen, sondern ich glaube, man muss sie früh reguliert begleiten. Das ist das eine. Und das andere ist auch immer eine Abwägungssache. Wenn mir Eltern sagen, ich weiß nicht, ob ich meinem Kind das Tablet geben soll, dann sage ich, es ist immer eine Abwägung gegen das, was das Kind sonst bekommt. Also Eltern zum Beispiel sich sehr viel streiten, da sage ich, wenn die zu mir kommen, es kann besser sein, auch einem Dreijährigen mal für 15 Minuten oder 20 Minuten das Tablet hinzustellen und einen Film laufen zu lassen und sich dann im Nebenraum zu streiten. Das Kind kriegt den Streit nicht mit. Da kann es sein, dass das Tablet der geringere Schaden ist, das geringere Übel ist. Auch wenn ich es nicht gut finde, jemandem so Filme zu zeigen und dann so ein Kind damit allein zu lassen. Das ist
wobei
keine
Manfred
gute Lösung.
Spitzer dann natürlich ganz anders argumentiert und dahingehend dann eben sagt, ja, das kindliche Hirn ist gar nicht in der Lage, eben all das, was da gezeigt wird, zu verarbeiten.
Das sehe ich genauso. Aber ich glaube, dass der Streit möglicherweise das größere Übel ist. Deswegen will ich mal so sagen, es hängt immer davon ab, wogegen man das abwägt. Und dann ist die Sache, mit einem Kind gemeinsam Tablets zum Beispiel zu nutzen, kann ganz wunderbar sein. Man kann es nutzen als Ressource, auch mal um Filme zu gucken oder was zu lesen. Ein großes Problem, was ich auch sehe, sind diese Bildschirme. Ich mag die Bildschirme auch nicht. Aber Internet sind ja nicht nur Bildschirme. Das Internet findet ja auch über die Ohren statt. Ich höre mit meinen Kindern zum Beispiel ganz viel Musik, die wir online streamen. Das ist auch Internet. Das ist also eine Vereinfachung. Ich finde den Bildschirm an sich, wenn man ihn zu lange anstarrt, auch anstrengend. Aber auch das kann man mit Kindern und Jugendlichen machen, wenn man sie eben dabei begleitet und das positiv nutzt.
Sie haben ein Zentrum für Internet und seelische Gesundheit gegründet an der Charité in Berlin mit Außenstellen in Münster und Tübingen. Sind denn Ihre Patienten dann auch Menschen, die im Netz zum Beispiel einen Shitstorm erlebt haben, so wie Sie selbst?
Das Interessante ist ja, ich habe angefangen, indem ich eine Ambulanz aufgemacht habe für Menschen mit Beschwerden in Bezug auf das Internet. Und wir haben das angekündigt in der Zeitung und im Fernsehen und auf unserer Website und im Radio. Und hatten die ein Jahr lang offen, diese Ambulanz, und da kam niemand. Da kam niemand, der gesagt hat, das Internet hat mich depressiv gemacht, hat mich ängstlich gemacht. Und es kann wirklich nicht daran liegen, dass es nicht gesehen wurde.
Weil das vielleicht auch beschämend ist, oder?
Naja, also ich habe viele Anfragen gekriegt, so persönlich, und die meisten Leute haben eher so gesagt, ich betrachte mich nicht wirklich als krank. Es ist anstrengend, aber ich betrachte mich nicht als krank. Also beschämend würde ich nicht sagen, sondern ich würde eher denken, dass die Leute es noch nicht als eine Krankheit empfinden. Und die brauchten eher einen Ratschlag, wie sie gut damit umgehen können. Und dann haben wir nach diesem einen Jahr gemerkt, das funktioniert so rum nicht, wir müssen es anders erforschen. Und dann haben wir angefangen, zu Menschen zu gehen, die in Krisen sind, die Depressionen haben und die zu fragen, welche Rolle spielt das Internet bei ihren Beschwerden. Und da war ganz spannend, dass die meisten gesagt haben, wenn es mir gut geht, komme ich mit dem Internet gut zurecht. Aber wenn ich in die Krise langsam reingerate, dann wird es schwierig damit. Und das Schwierige daran ist offenbar, was wir öfter hören, dass Internet einerseits unsere Bedürfnisse gerade so gut befriedigt, dass wir uns nichts Besseres suchen, aber es befriedigt uns auch nicht immer ganz. Wir sind also in so einem Zwischenstadium. Und wenn jemand dabei ist, zum Beispiel eine Depression zu entwickeln, dann bessert es sich durch das Internet nicht richtig, wenn man sich da rein zurückzieht und soziale Kontakte meidet und vielleicht auch Konfrontationen meidet. Aber es wird dann teilweise auch nicht so schnell so schlimm, dass man sich Hilfe sucht. Das ist nicht bei jedem so, aber es ist das, was einige beschrieben haben. Und das finde ich ganz interessant. Das heißt also, dass es uns in so einen Zwischenbereich bringt, den andere Menschen auch in Bezug auf Langeweile beschrieben haben. Langeweile verändert sich. Wir langweilen uns nicht mehr so richtig dolle, dass wir gezwungen sind, was ganz Neues zu entwickeln. Aber so ein bisschen Langeweile unter der Oberfläche ist auch noch da, die uns so ein Unwohlsein beschert, wenn wir zu lange irgendwas tun, was nicht so ganz befriedigend ist im Internet.
Ja, Sie schlagen zum Beispiel auch vor, den Flow im Internet zu finden. Das wäre ja etwas, was dann vielleicht dann doch die Befriedigung verschafft. Wie lässt sich denn dieser Flow dann tatsächlich auch entdecken im Netz?
Ein Teilnehmer hat mir was ganz Spannendes gesagt. Er hat gesagt, da haben wir über das Thema Tod gesprochen. Wir haben ja ganz viele Fragen in Bezug auf das Internet gestellt. Und ich habe gefragt, wie verändert sich denn unser Verhältnis zum Tod dadurch, dass wir das Internet nutzen? Und der hat zu mir gesagt, naja, es ist ja so, dass im Internet Prozesse oft unabgeschlossen sind. Es geht irgendwie immer weiter. Man macht nicht irgendwas fertig und dann ist es vorbei. Und das ist in der Welt ohne Internet viel häufiger so gewesen, dass man Prozesse hatte, die abgeschlossen waren. Ich glaube, das ist ein wesentliches Element, dass man übt, Dinge auch abzuschließen, das Gefühl zu haben, ich habe das gerade abgeschlossen, das ist eine abgeschlossene Einheit, und dadurch auch das Gefühl zu haben, ich habe was erledigt und damit geht es mir gut.
Hängt die Ablenkung des Internets damit zusammen, dass wir das eben nicht tun?
Die Menschen, die ich zu der Ablenkung befragt habe, beschreiben oft, dass diese Vielfalt, die Möglichkeit, ganz viele Dinge zu tun, sie ablenkt. Das Wissen, ich könnte immer noch was anderes tun, ich könnte immer noch was Besseres tun. Ich glaube nicht, dass es ein spezifisches Internetproblem ist, sondern eine Fortführung einer Entwicklung, die schon vorher da war. Im Prinzip ist es das Problem, was viele Menschen mit der Moderne haben. Es gibt viel mehr Vielfalt. Das haben wir auch dadurch, dass wir von Dörfern in Städte ziehen und viel mehr Auswahl haben, davon überfordert sein können. Das heißt also, die Vielfalt in unserer Gesellschaft, dadurch, dass mehr Menschen da sind, dass wir globaler leben und enger miteinander leben. Das ist das, was im Internet noch mal stärker vorhanden ist und was Menschen überfordern kann und anstrengen kann.
Sie schlagen für den guten Umgang mit dem Internet Experimente vor, die man machen soll. Zum Beispiel auch für Eltern, die Kompetenzen entwickeln sollen. Die gleichen Inhalte im Netz zu konsumieren wie die Kids. Wie gut, glauben Sie, lässt sich das bei einem Pubertierenden denn machen?
Ich glaube, dass die Gefahr vor allem für die Eltern besteht, weil viele Sachen, die Pubertierende im Internet machen, ganz schön interessant und spannend sind. Und Eltern, ich habe ja auch ein Beispiel in meinem Buch davon gebracht, dass eine Mutter ausprobiert hat, was ihre Kinder im Netz machen, das am Ende mehr gemacht hat als die Kinder selbst, also Spiele gespielt. Ich glaube, das lässt sich ganz wunderbar machen. Das Problem ist nur, ob Kinder sich da begleiten lassen. Und deswegen finde ich es so wichtig, Kinder schon vorher zu begleiten, bevor sie in die Pubertät geraten, wenn man noch die Möglichkeit hat, eine Vertrauensbasis zu entwickeln und Kompetenz zu zeigen. Wenn man erst in der Pubertät kommt und sagt so, pass auf, jetzt möchte ich gern mit dir in deinen WhatsApp-Account reingucken, was du da für Nachrichten schreibst, werden die meisten Jugendlichen sagen, das will ich nicht. Und wenn man vorher aber schon ein Vertrauensverhältnis hat und die Kinder wissen, die Eltern haben Kompetenz bei dem, was man da tut, dann holen sie sich auch eher mal Rat, wenn irgendwas schief geht.
Ja, wobei junge Menschen natürlich auch die Grenzerfahrung suchen, die wollen sich ausprobieren. Und wie Sie gerade schon sagen, also in der Pubertät sind die Eltern oft die letzten Ansprechpartner. Wie gefährlich ist es denn, man sagt ja immer, ach, Jugendliche sollen auch mal auf die Schnauze fallen. Wie fällt man denn dann im Internet auf die Schnauze? Wie sehe das aus?
Das Problem beim Internet ist ja, dass es zum einen nicht vergisst und dadurch andere Konsequenzen hat und zum anderen es auch international sein kann. Also es kann ein viel größeres Ausmaß annehmen, wenn man auf die Schnauze fällt. Deswegen ist es schon gut, Leute vorzubereiten. Was Pro Familia zum Beispiel tut in ihrer Beratung, das, was sie früher mit Kondomen gemacht haben, sie haben gesagt, wir können nicht verhindern, dass Jugendliche irgendwann Sex miteinander haben. Wir müssen ihnen dann wenigstens beibringen, wie man Kondome benutzt. Ist, dass sie jetzt Anleitungen dazu geben, wie man sich im Internet verhält. Zum Beispiel, wenn es um Sexting geht, also wenn sich Jugendliche Nacktbilder oder Filmchen voneinander zuschicken, dass sie denen beibringen, wenn du das schon machst, wenn du dich überreden lässt, von jemand anderem den Nacktbild oder Nacktfilm zu schicken, dann mach es wenigstens so, dass man deinen Kopf nicht sieht, dass du nicht identifiziert werden kannst. Oder zeig es auf deinem eigenen Smartphone, um den Kindern und Jugendlichen, die dann da reingeraten, zumindest ein bisschen eine Anleitung mitzugeben, wie sie sich einigermaßen schützen können, wenn sie es denn dann doch machen.
Ja, um dann eben auch kein Opfer von Cybermobbing beispielsweise zu werden. Ja, und wenn zum Beispiel ein Bekannter hat einen 15-jährigen Sohn, der schaut sich im Internet die Pornos an und der versucht das natürlich vor seinem Vater zu verstecken. Wie soll der jetzt damit umgehen?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in der jetzigen Generation Eltern und Jugendliche viel besser über sowas miteinander sprechen können. Ich habe öfter mit Eltern darüber gesprochen. Und das Interessante ist ja, dass eine der Hauptsorge von Eltern ist, dass die Kinder kein vernünftiges Verhältnis zur Sexualität entwickeln. Es gibt mittlerweile einige Studien, die dagegen sprechen, dass Internetpornografie und auch das, was man da sehen kann, bei den meisten Jugendlichen so gravierende Folgen hat. Es gibt aber einen Teil, bei denen das sicher so ist. Meine Erfahrung ist aber, dass Eltern mittlerweile ziemlich gut über Sex mit ihren Kindern sprechen können. Das sollten sie auch tun, wenn sie möchten, dass ihre Kinder damit einigermaßen sicher umgehen können. Also, dass ein Vater mit seinem Sohn spricht, du pass mal auf, da sieht man solche Sachen. Das entspricht nicht unbedingt dem, was man in der Realität erlebt. Das ist ein bisschen anders und es ist wichtig, dass du respektvoll mit Frauen oder Männern umgehst, mit denen du Sexualkontakt hast. Das ist was, wo man meiner Erfahrung nach immer gut drüber sprechen kann.
Jetzt gibt es natürlich auch die Fälle, die eben nicht mehr das Gespräch finden können. Wie gehen Sie da um? Was empfehlen Sie dort?
ich bin kein Kinder- und Jugendtherapeut, ich bin Erwachsenentherapeut und zu mir kommen die Erwachsenen, die sowas fragen. Ich kann Erwachsenen immer nur raten, mit ihren Kindern, die im jugendlichen Alter sind, zu sprechen. Und wenn die Kinder das Gespräch nicht mehr suchen, muss man gucken, ob es zum Beispiel in der Familie oder in der Schule andere Ansprechpartner gibt, zu denen die Kinder Vertrauen haben.
Ich glaube, Sie hatten eine ganz besondere Schulzeit. Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, an einem Schulprojekt Ihrer Mutter teilgenommen. Was war das?
Meine Mutter hat mit anderen Eltern und Lehrern zusammen eine freie Schule gegründet. Und das Konzept war am Anfang, dass Kinder freiwillig lernen, also ganz ohne irgendwelche Verpflichtungen. Und das hat in meinem Fall dazu geführt, dass ich nach diesen 4 Jahren Grundschule den Mathestoff bis zur 10. ganz gut konnte. Ich konnte ein bisschen lesen, aber schreiben konnte ich noch nicht. Und dann kam ich auf eine reguläre Schule und das war erstmal relativ anstrengend.
Wie sind Sie denn damit umgegangen?
Ich war dann in so einem Kurs für Schüler mit Migrationshintergrund, die auch noch Deutsch schreiben lernen mussten, was eine spannende Erfahrung war. Und ich habe da auch Freundschaften fürs Leben geschlossen mit Menschen, denen ich in meinem eher bürgerlichen Umfeld sonst wahrscheinlich eher nicht begegnet wäre. Und ich habe da gelernt, dass man vieles nachholen kann und flexibler lernen kann, als das Lehrpläne vorsehen. Man muss dazu nur sagen, dass es auch bei uns so war, dass diejenigen, die einen bürgerlichen Hintergrund hatten, die von ihren Eltern gefördert wurden, damit ganz gut umgehen konnten, auch so Unterschiede in verschiedenen Bereichen zu haben und nicht alles so gut mitgenommen zu haben zum Beispiel. Aber diejenigen, die weniger gefördert wurden durch ihre Eltern, die die einen sozial schwächeren Hintergrund hatten, dass es für die viel, viel schwerer war, so Defizite nachzuholen oder auch mit der Regellosigkeit umzugehen. Und das ist etwas, was ich in Bezug auf das Internet auch gerade sehe, dass wir einen Raum haben, wo zu wenig Regelstruktur herrscht. Und diejenigen, die halt brauchen, für die kann das relativ bedrohlich sein.
Also die Freiheit, die Sie damals genossen haben, war dafür letztendlich gar nicht so gut. Sie plädieren für Regeln. Jetzt sind Sie selbst Vater. Was wollen Sie bei Ihren Kindern unbedingt anders machen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ihnen Halt und Struktur gibt. Ich glaube, Regeln muss nicht immer heißen, dass man ihnen Vorschriften macht. Das muss man manchmal auch. Aber ich glaube, man muss ihnen Halt und Struktur geben. Gleichzeitig finde ich an Regeln so wichtig, dass man auch Frustrationstoleranz entwickelt. Dass man lernt, bestimmte Dinge, die gehen nicht, die sind verboten. Und das muss man akzeptieren. Was mir im Internet so sehr fehlt, ist dieses, das tut man nicht. Mir fehlt ein grundsätzliches, das tut man nicht im Umgang miteinander in den sozialen Medien. Dass man zum Beispiel auch aufeinander achtet. So, ich plädiere ja immer für den deutschen Spießer, der viel zu sehr in Verachtung geraten ist aus meiner Sicht, der sagt, das hier ist ein Bürgersteig, hier darf man nicht Radfahren. Hier in Berlin ist das ja überhaupt nicht so, dass man das irgendwie beachten würde. Hier wird ja ganz viel auf dem Fußweg gefahren, was manchmal auch notwendig ist, weil die Straßen so gefährlich sind. Trotzdem, dass es Menschen gibt, die sagen, es gibt hier Regeln und auf die muss man auch achten, das ist wahnsinnig wichtig. Und ich halte das für eine wichtige deutsche Qualität. Man muss es vielleicht nicht ganz so verbittert, verbiestert tun, aber sich gegenseitig an die Regeln zu erinnern, ist wichtig. Und sowas muss man auch Kindern beibringen. Es gibt Dinge, an die man sich halten muss. Und aus meiner Sicht, als jemand, der in dieser Nachwelle der 68er groß geworden ist, als Regeln aufgebrochen wurden, ist da zu viel aufgebrochen worden, beziehungsweise die Regeln, die damals aufgegeben wurden, sind nicht durch neue Regeln ersetzt worden, die uns jetzt einen Halt geben können. Und wenn wir jetzt so eine Entwicklung haben wie mit dem Internet, wo wir einen sehr offenen Raum haben, wo wir Regeln brauchen, dann fällt uns das ein bisschen auf die Füße.
Was ist denn so eine gute Internetregel? Vielleicht haben Sie da so eine Formel, die sich aufstellen lässt.
Ich glaube, dieses ganz einfache, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, ist eine ganz wichtige Regel, dass man immer auch bedenkt, was könnte der andere empfinden, wenn ich das jetzt über ihn sage, und dass man im Kopf auch so ein bisschen umzudrehen. Das ist eine ganz wichtige Regel, dass man guckt, was würde das mit mir machen, wenn jemand sowas zu mir sagt. Ich habe das erlebt, wenn ich in den Kommentarbereichen von Zeitungen mitdiskutiert habe, dass Leute ganz wütend geschrieben haben, sich manchmal gar nicht bewusst waren, was sie da gerade zum Beispiel an Beleidigungen formulieren oder auch für eine wütende Dringlichkeit, weil sie das oft auch das Gefühl hatten, nicht gehört zu werden.
Sie haben selber einen ja ziemlich veritablen, kann man das glaube ich nennen, Shitstorm erlebt und wurden dann auch als Nazi beschimpft. Sie sagten eben mal, das ist etwas ganz Natürliches, dieser Nazi-Vergleich kommt dann irgendwann auf. Wie sind Sie damit umgegangen?
Na, also natürlich würde ich es nicht bezeichnen. Also man muss das schon auch sanktionieren, wenn Leute das tun, was in meinem Fall nicht gelungen ist. Das Gesetz heißt Godwinsches Gesetz, dass der Nazi-Vergleich irgendwann kommt. Mich hat das sehr verletzt und ich habe versucht, darauf zu reagieren. Und das war ein Wissenschaftsjournalist aus Großbritannien, den wir in unserer Studie erwähnt hatten, der diesen Vergleich gezogen hat. Also die Nuremberg Trials hat er dann erwähnt und den Vergleich dazu gezogen. Und ich habe versucht, dem zu antworten, habe immer wieder gesagt, Mensch, jetzt diskutier doch mal mit mir, um was geht's denn dir da eigentlich? Und er hat nicht darauf reagiert. Und das hat mich damals sehr wütend gemacht. Also einerseits ist es so, dass ich so eine Diskussion hochschaukel und selbst Leute, die sich als...
Ein Wissenschaftler, wo man denkt, den interessieren die Fakten, ne?
Ja, genau. Aber das war ein Psychiater und Journalist, der auch Bücher schreibt. Der hat das gar nicht mitgekriegt. Der hat nur die Diskussion erlebt. Sein Name kam vor und hat irgendwie mal draufgehauen. Und als ich dann versucht habe zu reagieren, hat er gar nicht auf mich geantwortet. Und wir waren, glaube ich, also er hat geschimpft, glaube ich, weil er den Effekt genossen hat, irgendwie vor großer Mannschaft das so mit, dass Leute ihm auf die Schulter klopfen, weil er mal so richtig einen Spruch loslässt. Und ich habe diese Wut erlebt, die wir, glaube ich, auch viele Leute, die im Internet rumschimpfen haben, weil er nicht gehört hat. Ich hab ihn angeschrieben auf Twitter immer wieder. Ich hatte damals, glaube ich, 5 Follower und er hatte 500.000. Das wird ihm wahrscheinlich noch nicht mal angezeigt. Ich war so wütend, dass er meine Antwort nicht gehört hat. Und auf beiden Seiten, das sind beides Mechanismen, warum geschimpft wird. Die einen, die das aus einer lapidaren Art heraus tun, weil sie das den Glanz genießen vor Publikum, und die anderen, die wütend werden, weil sie nicht gehört werden.
Ja, ich muss gerade an dieses Beispiel denken und auch, wo Sie die Regeln angesprochen hatten. Alice Weidel von der AfD wurde als Nazischlampe beschimpft, öffentlich in einer Fernsehsendung. Sie hat dagegen geklagt, aber sie hat verloren. Also da bräuchte es doch eigentlich auch dann andere Regeln.
Das ist ja ein relativ schwieriger Fall, weil es da um Satire ging. Das hat er ja auch in den Kontext gestellt. Er hat dann ja vorher gesagt, dann halten wir uns doch mal nicht an die Regeln und dann machen wir das mal so. So wie Böhmermann ja auch behauptet hat, das in Teilen gemacht zu haben, also als Gegenbeispiel. Und früher konnte man sagen, wo kein Kläger, da ist auch keine Straftat und da ist auch kein Beklagter. Jetzt ist es so, dass ständig jeder jeden überall anklagen kann, weil alles sichtbar ist und nie vergessen wird.
Ja, Unternehmen wie Facebook sehen da die Politik mehr in der Verantwortung. Sind es die Unternehmen selbst, die handeln sollen? Was sagen Sie als Internetforscher?
Ich finde, dass unbedingt die Politik handeln muss. Und ich finde das ja spannend mit den Regeln, die von Facebook bekannt geworden sind. Man sieht ja diesen riesen Aufwand, den die betreiben, um für die ganze Welt im Prinzip fast so eine neue Metaphysik der Sitten zu entwickeln und für jeden Einzelfall auf der ganzen Welt auszubuchstabieren, was völlig unmöglich ist. Damit sind die total überfordert. Und das Problem ist einfach, dass wir nicht nur die lokalen juristischen Bedingungen in jedem Land beachten müssen, sondern auch noch die kulturellen Bedingungen beachten müssen, die da stattfinden, wann etwas getan werden darf. Und das kann Facebook auf keinen Fall alleine. Aber sie müssen ihre Türen aufmachen. Wenn wir sagen, dass die Politik da handeln muss in diesem Raum, dann muss Facebook seine Türen öffnen und transparenter werden, nach welchen Regeln jetzt schon gehandelt wird. Das haben sie ja nicht freiwillig freigegeben. Sowas muss die Politik und sowas muss unsere Exekutive kennen und wissen und auch eingreifen können. Da muss man viel mehr zusammenarbeiten. Andererseits ist es natürlich auch nicht so, dass es sein kann, dass ein Unternehmen die Plattform bereitstellt, Geld damit verdient und andere sich darum kümmern, da Ordnung zu schaffen. Die Plattform ist jetzt aber zu groß geworden, die ganze Welt kommuniziert da und natürlich müssen nicht nur die Politiker müssen da rein, nicht nur die Vertreter, also nicht nur die Gerichte und die Polizei müssen da rein, auch wir als Zivilgesellschaft müssen uns den Raum zurückerkämpfen.
Sie als Internetforscher, was ist denn so eine Erkenntnis, die Sie neulich gehabt hatten, die Sie selber überrascht hat?
Meine Erkenntnis war, dass ich auf Zeit Online selber Artikel geschrieben habe und dann mitdiskutiert habe unten im Diskussionsbereich. Und die Leute total super diskutiert haben, weil diese Bereiche total in Verruf geraten sind in den Medien.
Das Kommentieren, online, ne?
Das Kommentieren ist total in Verruf geraten. Und ich habe da diskutiert. Manche waren erstmal so ein bisschen, dass sie mich angeblufft haben, war mein Gefühl. Und dann habe ich darauf reagiert und habe gesagt, wollen Sie mich anmeckern oder wollen Sie mit mir diskutieren? Und dann haben die sofort ganz nett mit mir diskutiert. Ich war total begeistert davon. Und andersrum habe ich erlebt, dass ich mich selber sehr geärgert habe über ein Statement in einer Zeitung. Und zwar war das auch noch in meiner Lieblingszeitung, dass jemand geschrieben hat, Emmanuel Macron hätte einen Ödipus-Komplex oder hätte seine Mutter geheiratet. Das hat mich so geärgert. Wenn ein Mann eine ältere Frau heiratet, dann ist er nicht psychisch krank oder hat irgendeinen Neurosa-Komplex notwendigerweise. Kann er auch haben, muss aber nicht sein. Und so gleich diesen Freud-Krams aufzumachen, hat mich so geärgert. Da habe ich darauf reagiert auf Twitter und da hat niemand reagiert. Und da habe ich diese Wut erlebt. Und beides waren ganz interessante Effekte, zu sehen, wie wütend es machen kann, wenn keiner auf einen reagiert in einer Zeitung, wo man sich über etwas ärgert. Und andererseits, wie leicht Leute in eine positive Diskussion übergehen, wenn man vernünftig mit ihnen redet in so einem Kommentarbereich. Dazu muss ich noch sagen, das hängt auch von der Zeitung ab. Ich habe es auch in einer anderen Zeitung probiert, wo man mit Klarnamen diskutiert. und alles vorher moderiert wird, bevor also freigeschaltet werden muss.
Macht das tatsächlich einen Unterschied?
Überhaupt nicht. Die Diskussion war viel schlimmer. Das heißt, Klarname und vorher drauf gucken hat überhaupt nichts verbessert. Das, was wichtig war, ist, dass die Leute sich in der Community, in der sie diskutieren, ernst genommen fühlen. Von denen, die Teil der Community sind und von denen, die da Artikel schreiben.
Ich überlege gerade, ob es vielleicht auch einen Anteil daran hat, dass sie gesagt haben, ja, wollen sie jetzt mit mir diskutieren oder nicht? Ob man vielleicht dann auch den gleichen Ton anschlägt?
Das war eher so ein Versuch. Also ich habe so ein bisschen bewusst provoziert. Es war so, dass wenn ich nicht provoziert habe, haben die Leute noch positiver reagiert. Nee, also das kann man nicht sagen. Wenn die Leute so ein bisschen gemotzt haben und ich habe gesagt, das ist ein spannendes Argument, was sie da bringen, dann haben die auch total positiv reagiert. Nee, ich würde sagen, dass ich überhaupt mitdiskutiert habe, war für die irgendwie positiv und haben sie gesagt, wir nehmen das an und diskutieren mit. Hat mich total beeindruckt.
Ja, wo Sie Macron gerade angesprochen haben, jetzt stehen ja auch wir vor einem Wahlkampf. Wird der kommende Wahlkampf ein Internetwahlkampf, den wir noch nie erlebt und gesehen haben?
Das Schöne ist ja, dass wir so sehr in der Lage sind, uns an Dinge zu gewöhnen, wir Menschen, und anzupassen. Und man hat ja schon im Macron-Wahlkampf gesehen, dass es vorher diese Leaks gab und es nicht so einen großen Effekt auf die Wahl hatte. Und die Medien auch super reagiert haben und das nicht sofort alles aufgegriffen und hysterisch reagiert haben. Daran sieht man, dass insbesondere auch öffentlich-rechtliche Medien in Deutschland, denen viele Menschen immer noch sehr vertrauen und auch die großen Tageszeitungen und Radiosender zum Beispiel, dass sie eine ganz wichtige Funktion haben. Und wenn die da nicht aufspringen auf diese Hysterie, dann haben wir schon viel erreicht. Und wenn wir sagen, dass die Sachen, die über so Leaks rauskommen oder diese Manipulationsversuche, dass wir die nicht ernst nehmen dürfen, weil wir nicht wollen, dass unsere Gesellschaft von außen negativ beeinflusst wird, dann haben wir auch schon viel gewonnen und das passiert ja gerade. Das heißt, wir lernen daraus, was woanders passiert ist. Wir wissen natürlich nicht, was auf uns zukommt an Manipulationsversuchen, aber ich glaube, dass die deutsche Zivilgesellschaft sehr robust ist und dass wir da gut mit umgehen können.
Und dennoch erleben natürlich Medien jeglicher Art auch die Fake News. Auch hier in Deutschland werden auch beschimpft als Lügenpresse. Auch das wird doch vermutlich noch zunehmen eher als abnehmen.
Nein, ich glaube, dass eine ganz spannende Diskussion in unserer Gesellschaft angestoßen wurde über Politiker, über Medien und dass es da gute Reaktionen drauf gibt. Mein Eindruck ist, dass sich viele Menschen, viele Journalisten, viele Menschen, die Medien machen, damit auseinandersetzen, was diese Vorwürfe bedeuten und offener zu werden und zu gucken, wie man es besser machen kann. Und ich sehe da eine sehr positive Entwicklung. Und ich glaube, dass wir durch diese ganze Debatte, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise entstanden ist und wo die ganzen Vorwürfe kamen, dass Dinge nicht gesagt würden, eine Diskussion über Medien hatten, die sehr, sehr hilfreich war. Und ich sehe da eine positive Entwicklung. Ich glaube nicht, dass es schlechter wird.
Sie befassen sich auch ganz viel mit den Mechanismen des Internets, auch mit den Manipulationsversuchen. Sie schlagen da jetzt einen Stärkentest von der Uni in Pennsylvania vor. Und den empfehlen Sie zum Beispiel, wenn einem die vielen Selbstdarsteller auch im Freundeskreis mal wieder nerven. Das müssen Sie bitte kurz erklären.
Genau. Wenn man sich über andere Menschen ärgert und sagt, das sind solche Angeber, dann ist da auch manchmal ein bisschen Neid dabei. Und ich finde ganz wichtig zu gucken, Neid ist ja nicht nur was Negatives, das kann ja auch ein positiver Antrieb sein. Was ist es eigentlich an den Angebern, was mich stört? Man hat ja auch einen Grund, warum man mit Angebern befreundet ist. Manchmal findet man ja Teile davon auch spannend oder man genießt es auch, wenn man nah dran ist, mit im Scheinwerferlicht zu sein. Und vielleicht kann es helfen, selber auch einen Teil davon selbst zu machen, um einerseits für sich als Person das auch genießen zu können und um andererseits aber auch zu merken, dass Angeber gar nicht so zufrieden sind mit dem, was sie da tun, dass sie angeben, dann sagen alle Menschen, du bist ja ein blöder Angeber und dann versuchen sie rauszukommen aus dieser negativen Situation, geben noch ein bisschen mehr und sagen, hey, ich bin doch eigentlich ein ganz cooler Typ und dann kriegen sie wieder einen drüber. Das kann also auch ein negativer Kreislauf sein. Und beides kann man erfahren, indem man so einen Test macht, indem man guckt, wie wäre ich denn gern. Also eigentlich ist es ein Persönlichkeitstest, bei dem es darum geht, wie bin ich. Und mein Vorschlag ist, man soll den mal machen und gucken, wie wäre ich gerne.
So die Stärken, die man gerne hätte, was kam bei Ihnen raus?
Ich wäre gern bescheidener. Ich bin ja auch eher so ein Typ, der gerne mitdiskutiert und der so laut ist. Und ich habe mir gewünscht, manchmal einfach mehr hinten zu sitzen und zuzuhören und zuzugucken. Ich erlebe viele Leute, ich sage mal, auf Twitter wird immer so gestritten und alle sind so laut. Und dann erlebe ich Leute, die sagen zu mir, du pass mal auf. Ich lese da die ganze Zeit nur mit und ich finde das ganz interessant. Du bist übrigens auch ganz schön laut, Jan. Und
dann, Sie waren aber auch mal eine Zeit verschwunden, jetzt sind Sie wieder da.
Ja, genau. Ich bin auch immer mal eine Zeit verschwunden, wenn ich andere Dinge tue. Das ist bei mir so phasenweise mit Twitter. Und am schlimmsten bin ich auf Twitter, wenn ich nicht gut essen kann. In der Fastenzeit war ich richtig stinkig und rüpelig. Und deswegen habe ich mir einen zweiten Twitter-Account gemacht, von dem aus ich Leuten folge, aber einfach nur zugucke und gucke, wie ist das denn, Diskussionen so ein bisschen aus dem Unbeobachteten heraus zu folgen.
Ja, das ist Ihr Vorschlag. Im Grunde einfach diese Stärke, die man gerne hätte, in irgendein digitales Alter Ego zu übersetzen.
Genau, mal auszuprobieren, wie es ist. Das ist eine gute Möglichkeit, dieser Raum. Und ich habe die Erfahrung Ende der 90er gemacht, als ich zum ersten Mal gechattet habe im Chatraum und ich hatte keine Idee für einen Chatnamen und habe dann einen genommen. Das war der Nachname von einem Philosophen, Boris Groys, und ich habe dann den Namen Groys genommen. Mir fiel einfach nichts ein. Der stand da gerade auf einem Buch, was da rumlag in der Uni. Und dachten alle, ich wäre eine Frau und ich bin so übel angebaggert worden.
Guter Perspektivwechsel.
Genau, dieser Perspektivwechsel kann ja ganz interessant sein, indem man mal ausprobiert, wie ist es, als jemand ins Netz zu gehen, den ich beneide, den ich doof finde oder den ich auch ganz großartig finde. Wie ist denn das als jemand anders?
Wer diesen Test mal machen möchte, wir setzen den Link auf swr1.de. Man muss dazu wissen, man muss sich einmal anmelden und die Fragen sind auf Englisch. Aber was hat das dann letztendlich, weil Sie ja darauf hinweisen, es hat auch mit der Manipulation im Netz zu tun. Was hat es damit zu tun?
Das hat damit zu tun, desto besser man sich kennt, desto besser ist man auch gewappnet gegen Manipulationsversuche. Ich bin zum Beispiel mal von einer Werbung eines Telefonanbieters überwältigt worden, die so gut meine Bedürfnisse getroffen hat, der Papa zu sein, in irgendeiner Situation, als ich gerade Vater geworden bin, mit einem Haus, mit Garten, dass ich gesagt habe, ich weiß, es ist irrational, aber ich hole mir jetzt einen Telefonanschluss bei denen. Ich probiere einfach mal aus, was macht das mit mir,
wenn Sie
ich
mich sich verstanden. Hingebe.
Ja, ich habe mich verstanden gefühlt, was passiert mit mir, wenn ich dieser Werbung nachgehe und es einfach mal mache. Und ich habe das dann nachher verglichen und dann war das auch finanziell okay. Aber ich habe ganz bewusst gemerkt, diese Werbung, die verführt mich. Und ich war mir dessen bewusst, weil ich wusste, ich möchte gerne irgendwie in der und der Vaterrolle und Familienmenschrolle drin sein und konnte das verstehen und damit so ein bisschen umgehen, warum trifft mich diese Werbung gerade. Und das finde ich wichtig zu wissen, desto besser man sich selbst kennt und weiß, wofür man empfänglich ist und wo die einzelnen Schwachpunkte sind, desto besser kann man auch auf Manipulation reagieren bzw. sie erstmal auch erkennen.
Herzlichen Dank, Jan Kalbitzer. Ihnen alles Gute.
Danke Ihnen auch.
Eins gehört.